Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Jetzt begeben wir uns in ein düsteres London Ende des 18. Jahrhunderts. Ein mieser Mörder bringt Prostituierte um und richtet sie übel zu. Nein, ich weiß, was Sie denken. Es ist nicht Jack the Ripper. Es ist, so der Verdacht, ein Werwolf. Und damit herzlich willkommen zu Sovereign Syndicate. So heißt nämlich das Spiel, hat eine klassische Kulisse, zeigt das viktorianische London mit Fabelwesen und Magie. Und ob das alles zu einer spannenden Geschichte führt, das weiß Markus Richter. Er hat sich mit dem Spiel befasst. Die Kulisse habe ich gerade ein wenig eingeordnet. Aber lieber Markus, wovon handelt das Spiel en Detail?
Das weiß man am Anfang gar nicht so genau. Das soll man am Anfang auch gar nicht so genau wissen, weil man eben gleich drei Charakteren abwechselnd folgt und sich erstmal in die einleben soll. Atticus, Clara und Teddy, die haben alle nur eine Gemeinsamkeit. Sie kommen alle aus dem East End, also dem armen Teil dieses Londons.
Creatures coexist with humans, but be careful. The Docklands aren't for the faint of heart.
Und da sind sie dann nochmal in der gefährlichen Ecke, den Docklands, das Gebiet um den Hafen. Nichts für Zartbeseitete wird man hier gleich am Anfang gewarnt. Da gibt's nur raue Gesellenbanden und Kriminelle treiben sich rum. Aber eben auch die arme Bevölkerung, die lebt hier. Und da gibt's eben diese drei Gestalten. Atticus, ein Minotaurus, der lebensmüde ist. Clara, eine menschliche Prostituierte, die aus der Stadt in ein besseres Leben entfliehen möchte. Und Teddy, ein monsterjagender Zwerg. Und pro Kapitel spielt man dann immer eine Person. Diese Geschichten haben dann aber, wie in so einem Roman, werden sie erstmal parallel erzählt, aber die verknüpfen sich dann so ganz langsam und man hat so Gemeinsamkeiten und am Ende ist dann alles das große Grauen, dem man auf die Spur kommen muss.
Okay, und wie spielt sich das? Also die Macherinnen sagen ja, es gehe wohl in Richtung Literatur als Videospiel. Kannst du uns das kurz erklären? Wie sieht da das Prinzip aus?
Also in einem Satz könnte man wirklich sagen, es ist viel zum Lesen, aber eben in der Kulisse eines Spiels. Man steuert eine Figur in so einer isometrischen Perspektive, also guckt so von schräg oben, wie man in so ein Modellbau-Diorama reinguckt auf die Spielwelt. Da kann man rumlaufen, mit Objekten interagieren, aber eben vor allem andere Charaktere ansprechen. Und dann wird diese Welt sozusagen ein bisschen eingerückt und rechts ist so ein großes Fenster, da läuft der Text ab und da entspinnen sich dann Dialoge. Und in dem kommt man als Spielender zum Zug. Man kann sich zwischen verschiedenen Antwortoptionen unterscheiden und dabei hat man aber nicht die ganz freie Wahl, weil die Charaktere bringen alle verschiedene Eigenschaften mit, die auch in einem Zahlenwert ausgedrückt werden. Und bei Atticus, diesem stämmigen Minotauren, ist das zum Beispiel, sind auch Gegensätze, einerseits animalischer Zorn und Selbstbeherrschung auf der anderen Seite.
Ja, eben ein Stiermensch. Und wie verändert das Spiel?
Man kann oft aussuchen, welchen Weg man einschlagen will, aber jedes Mal, wenn man das tut, steigt dieser entsprechende Zahlenwert. Das Spiel führt also quasi so eine interne Strichliste, welche Eigenschaften man quasi bedient und im späteren Verlauf hat dann manche Dialogoptionen hat man dann nur, wenn der Wert hoch genug ist. Das heißt, die Charaktere verändern sich tatsächlich, je nachdem, wie ich sie interpretiere und spiele. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass Atticus in einer Szene entweder seiner animalischen Seite nachgibt und eine Prügelei anfängt oder sich aber Selbstbeherrschung übt und den Türsteher, an dem er vorbei will, durch Argumentation überreden zu versucht. Und es gibt dann noch andere Elemente. Man kann Tarotkarten finden, die schalten nochmal Optionen frei. Und es spielt auch eine Rolle, wie optimistisch man die Antworten seiner Charaktere gibt. Hoffnung ist auch noch so ein Wert, der eine Zahl hat. Das Spiel ist also einerseits die Geschichte, die man durchlebt und durchliest und andererseits in dieser Geschichte Wege zu finden, möglichst viele dieser Gesprächsoptionen zu haben.
Ich finde auch schön, wie man gerade selber von dir auch hört, wie man sozusagen zu einer Figur mutiert. Also ist es denn letztendlich ein interaktiver Roman? Also hast du ihn gern gelesen und gespielt?
Es ist leider sozusagen so ein Fall von einerseits, andererseits. Ich mag die Kulisse sehr, die Charaktere sind sympathisch und die Hintergrundgeschichte baut sich auch spannend auf und man möchte dranbleiben und wissen, was mit denen passiert, aber auch mit dieser Stadt. Es ist durchaus auch ambitioniert mit Aussage. Es geht um Klassenunterschiede, die Möglichkeiten zum Aufstieg, um die Allmachtsfantasien von Reichen und wie egal denen andere Menschen sind. Es geht auch um die Verbindung von Technik und Mensch. Und auch wenn es hier da bei dieser Verbindung um so märchenhafte Dampfautomaten geht, ist die Verbindung zur KI-Diskussion und wie viel Technik man in menschliche Körper einbauen will. Auch das ist da mit Thema und wird interessant behandelt. Aber das Format ist dann doch sehr, sehr langatmig. Es hätte gut getan, wenn es eingesprochen wäre. Die Texte sind, wie gesagt, nur zum Lesen. Das heißt, man sitzt wirklich mit einem Buch vom Bildschirm. Und ich glaube, diese Langatmigkeit, die wird dann auch noch verstärkt durch das Stilmittel dieser Parallelerzählung dieser drei Charaktere. Das Spiel hat ein ganz berühmtes Vorbild, Disco Elysium, das sagen die Macher Crimson Herring auch von sich selbst. Und da hat es besser funktioniert, weil da ist das einerseits bei einem Charakter geblieben. Das heißt, man konnte dem folgen und man konnte auch besser in den eintauchen, weil da diese verschiedenen Werte und Optionen, die man hat, wie innere Stimmen umgesetzt wurden. Und das war sehr glaubwürdig. Das war viel deutlicher, war der getrieben von denen und das waren nicht sozusagen Dinge, die ein Spieler aussucht. Hm. Und hier wirkt das manchmal so ein bisschen beliebig. Und zu guter Letzt.
Einen hast du noch.
Ja, einen habe ich noch. Das Spiel scheint darauf ausgelegt, dass man es mehrfach durchspielt. Man kann da so Dinge aufsammeln, die man aber nicht alle in einem Durchgang finden kann. Also Tarotkarten und Fächer zum Beispiel. Und es wird einem als Spielender schon wie so eine Karotte vorgehalten. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu dieser Art von Spiel, zu dieser Literatur, weil das Buch will man doch vielleicht eher durchgelesen haben und dann zur Seite legen. Deswegen, es ist liebevoll, es ist über große Teile gut geschriebener Videospielroman, aber er ist doch dann so sperrig, dass ich ihm das Prädikat nur für Genrefans geben würde.
Nur für Genrefans. Also, falls Sie sich dazu zählen, Sovereign Syndicate, so heißt das Spiel, ist für Windows PC erschienen, kostet knapp 20 Euro. Markus Richter hat es für uns eingeordnet, hatte die Infos. Ich danke dir herzlich.
Sehr gerne.